Wie viele von euch haben schon mal geopfert? Irgendjemand schon mal geopfert? Nur so wenig. Hey, wo ist eure Opferbereitschaft? Ich meine nicht Schafe und sonst Tiere, aber auch in unserem Sprachgebrauch, oder sprechen wir davon, verwenden wir diesen Ausdruck, Opfer bringen oder Opferbereitschaft. Zum Beispiel meine Eltern haben große Opfer gebracht, um mich ins Englisch-Privatunterricht zu schicken. Irgendwie haben sie geahnt, Englisch wird eine große Bedeutung haben in der Zukunft und wir haben Nachhilfestunden bekommen, aber sie mussten Opfer bringen oder ich musste Opfer bringen, um mein Studium abschließen zu können. Ich habe viel Brot gegessen im Studium. Wenn wir ein großes Ziel vor Augen haben, dann ist kein Opfer zu groß für uns. Wir sagen, das ist für mich kein Opfer. Wir sind eher bereit, ein Opfer zu bringen. Jeder hat seine Ziele, aber nur wenige sind bereit, auch ein Opfer dafür zu bringen, sagte eine Olympiasiegerin in einem Interview. Für jeden Erfolg wird ein Opfer gebracht. Es hat einen Preis, es kostet etwas. Zum Beispiel Elon Musk, einer der reichsten Menschen dieser Welt, hat seine erste und zweite Ehe für Wohlstand geopfert. Die Frage ist nicht, ob wir opfern, sondern auf welchen Altar opfern wir? Wem opfern wir? Was opfern wir und wozu? Alle opfern irgendwas, irgendwem. Auch wenn wir in unserem Land keine Tieropfer mehr kennen, früher gab es die auch hier, es wird sehr viel geopfert auf dem Altar vom Wohlstand, von Erfolg, von der Karriere, Gesundheit und Schönheit. Zum Beispiel Beziehungen bleiben auf der Strecke, Ehen und Familien werden vernachlässigt, Freizeit wird zu Mangelware, Freundschaften gehen in die Brüche, der Kinderwunsch rückt in weite Ferne, die Nächte werden kürzer, Gesundheit wird geopfert, Werte und Überzeugungen werden geopfert, ein guter Ruf wird geopfert auf dem Altar des Erfolgs. Schulden werden gemacht, um Sachen zu kaufen, die man sich gar nicht leisten kann. Faule Kompromisse werden gemacht. Es wird so viel geopfert. Und dann sagt man, tja, ja, manchmal muss man eben ein Opfer bringen, oder? Wir hören immer wieder diesen Spruch. Zu Zeiten der Bibel sah es ein bisschen anders aus. Die haben richtig geopfert, Tiere. Und wisst ihr, was mich erstaunt hat? Wisst ihr, wer der allererste war, der geopfert hat? Gott. Gott selber opfert Tiere. Nachdem Adam und Eva sich von Gott entfernt haben, sich gegen Gott aufgelehnt haben, kommt nicht nur Sünde in die Welt, sondern auch die Scham. Und was machen die? Die verstecken sich. Und nachher probieren sie anscheinend mit Feigenblättern. Habt ihr auch schon mal Feigenblätter gesehen? Wie die aussehen? Das ist wirklich eine dumme Idee, mit Feigenblättern Kleider basteln zu wollen. Die sind so, oder? Die probieren mit irgendwelchen Blättern Kleider zu machen. Man könnte sagen, ist fast der älteste Beruf der Welt, oder? Nähen. Aber die verstecken sich vor Gott und sie realisieren, wir sind nackt. Wir sind nackt. Die Scham kommt in die Welt, nicht nur die Sünde. Und dann lesen wir in 1. Mose 3, da bekleidete Jahwe Gott Adam und seine Frau mit Gewändern aus Fell. Die Frage ist, wo kommt das her? Mindestens ein Tier musste geopfert werden. Blut musste fließen, damit die Menschen von Anfang an sich bewusst werden, die Strafe für die Sünde ist der Tod. Die Scham und die Sünde kann nur durch Blutvergießen zugedeckt werden. Nachdem die ersten Menschen den Garten Eden verlassen hatten, die zweite Generation, Kain und Abel, die sind die ersten, die auf die Idee kommen, einen Altar zu bauen für Gott. Wie kommen die auf diese Idee? Irgendwie innerlich spüren sie, ohne ein Opfer kann ich Gott nicht näher kommen. Und das Opfer von Abel wird angenommen, das Opfer von Kain wird abgelehnt. Warum? Weil es Gott nie in erster Linie um Opfer, um Tiere gegangen ist, sondern um unser Herz. Und das Herz des einen war ungeteilt, Gott hingegeben, das Herz des anderen war nicht ungeteilt. Gott will in erster Linie unser Herzen, nicht Tiere und weiß ich was. Später finden wir den Noah. Aus Dankbarkeit nach der Sintflut richtet er auch einen Altar und bringt Gott Dankopfer. Nachher die Erstväter Abraham, Isaac, Jakob, die richten Altäre auf im Land Kanaan, in Israel. Noch später, Mose bekommt den Auftrag von Gott, die Stiftshütte zu bauen und vor der Stiftshütte ein Riesenaltar, wo Opfer gebracht werden. Mehrmals am Tag. Und dann kommt der David, von ihm hören wir, dessen Herz war ungeteilt. Er diente Gott mit seinem ganzen Herzen, auch wenn er es manchmal verbockt hat. Er war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und er durfte, weil er zu viel Blut vergossen hat, durfte er nicht selber den Tempel bauen, aber dafür seinen Sohn Salomo. Und der Tempel ist gebaut und dann bringen sie ihre Opfer in Jerusalem vor dem Tempel. Und von Salomo lesen wir, er opferte Jahwe im Heiligtum in Jerusalem, aber gegen Ende seines Lebens opferte er auch auf den Altären seiner Frauen, die ihn zum Götzendienst verführt hatten. Wie geht das zusammen? Am Morgen opferst du Jahwe und am Abend gehst du und opferst du der Sonne oder irgendwelchen ägyptischen Gottheiten. Wie geht das zusammen? Was ist da schiefgelaufen? Und da beginnt eine miserable Geschichte, eine ganze Linie von Königen, deren Leben folgendermaßen zusammengefasst wird. Sein Herz war nicht ungeteilt Jahwe seinem Gott ergeben, wie das Herz seines Stammvaters David. Ja, die haben auch schon ein bisschen Jahwe gedient und ein bisschen Opfer gebracht, aber nicht ungeteilt. Da waren auch diese Götzenaltäre und die wenigsten haben sich getraut, diese Götzenaltäre niederzureißen. Wobei Gott hat ihnen im 5. Mosebuch ausdrücklich gesagt, all die fremden Altären, die müssen abgerissen werden. Ihr müsst nur in Jerusalem, an dem Ort, den ich auserwählen werde, opfern. Versteht ihr? Und gegen diese Ordnungen haben die Israeliten verstoßen. Und Gott ist ein Liebhaber, der eifersüchtig ist und in seinem Zorn sagt, ich will dich nur für mich haben, ich will dich mit niemandem teilen, mit keinem anderen Götzen. Und Gott hat Geduld und probiert, sie zurückzugewinnen und irgendwann sagen sie, jetzt ist genug. Und lässt die Feinde kommen, dass sie in die babylonische Gefangenschaft führen. Das war die Schuld die Israeliten. Deshalb kamen die nach Babylon, weil sie auf fremden Altären geopfert hatten und Gott zu Eifersucht getrieben haben. 70 Jahre später schenkt Gott Zeiten der Wiederherstellung. Warum? Gnädig und barmherzig ist Jahwe, langsam zum Zorn. Und groß an Gnade. Ja, er ist auch zornig, aber er ist langsam zum Zorn im Vergleich mit seiner Güte und Gnade. Und deshalb erweckt er den Geist von Kyros, von diesem heidnischen König und nachher von den Stammoberhäuptern von den Israeliten. Und dann eine ganze Menge macht sich auf, zurück nach Jerusalem. Und stellt euch mal diese Situation vor. Die kommen nach Jerusalem und was treffen sie hier an? Trümmer. Die Mauern sind zerstört, der Tempel ist zerstört, nur noch Trümmer. Und die Frage ist, womit sollen wir anfangen? Womit würdet ihr anfangen? Ich hätte mit der Mauer angefangen. Die Sicherheit wiederherstellen, da waren noch Feinde, oder? Aber nein, die fangen mit etwas anderem an. Sie realisieren, es braucht zuerst die innere geistliche Erneuerung, bevor die äußere Erneuerung geschehen kann. Wir lesen davon in Esra 3, ab Vers 1. Als aber der 7. Monat nahte und die Kinder Israels nun in ihren Städten waren, da versammelte sich das Volk wie ein Mann in Jerusalem. Und Jeschua, der Sohn Jozadaks, und seine Brüder, die Priester, und Zerubabel, der Sohn Shealtiels, und seine Brüder machten sich auf und bauten den Altar des Gottes Israels, um Brandopfer darauf darzubringen, wie es geschrieben steht im Gesetz Moses, des Mannes Gottes. Und sie errichteten den Altar auf seiner Grundfeste, denn Furcht vor den Völkern der umliegenden Länder lastete auf ihnen. Und sie opferten dem Herrn Brandopfer darauf, Brandopfer am Morgen und am Abend. Und sie feierten das Laubhüttenfest, so wie es geschrieben steht, und opferten Brandopfer Tag für Tag. In der vorgeschriebenen Zahl, was für jeden Tag bestimmt war. Danach auch das beständige Brandopfer und die Brandopfer für die Neumonde und alle heiligen Festtage des Herrn. Dazu die Brandopfer für jeden, der dem Herrn eine freiwillige Gabe darbrachte. Am ersten Tag des siebten Monats fingen sie an, dem Herrn Brandopfer darzubringen, obwohl der Grund für den Tempel des Herrn noch nicht gelegt war. Ganz spannend. Obwohl sie Furcht vor den Feinden haben, sagen sie, das Erste, was wir bauen, ist der Altar. Wir wollen den Altar Gottes wieder errichten. Sie versammeln sich wie ein Mann, nicht um die Mauer rundherum zu bauen, sondern um den Altar wieder aufzubauen. Und das ist der Beginn jeder Erneuerung, jeder Wiederherstellung, jeder Erweckung. Die Einheit, die von Gott gewirkt ist. Wie ein Mann. Das kann man nicht machen. Aber wisst ihr, wie diese Einheit geschehen kann? Indem wir uns neu auf Gott fokussieren und auf seinen Auftrag. Dort finden wir Einheit. Wir können über Details, über Nebensächlichkeiten streiten bis zum geht nicht mehr. Aber wenn wir auf Gott fokussiert sind, finden wir Einheit. Auf seinen Auftrag. Hey, wir haben den Auftrag, das Haus Gottes wieder aufzubauen. Und das vereint uns. Das ist die Grundlage, die genügt, damit wir in Einheit leben können. Sie versammeln sich wie ein Mann. So, das ist die Grundlage für jede Erneuerung, jede Wiederherstellung, die im Buch Esra zu finden ist. Eine von Gott gewirkte Einheit. Das war zum Beispiel auch der Fall bei der Erweckung in Herrnhut. Auch schon gehört von den Herrnhuter, damals, heute in Deutschland. Die waren zerstritten, Leute aus verschiedenen Kirchen kamen zusammen bei diesem Zinzendorf. Er war ein Graf, der ihnen Zuflucht gewährt hatte. Und die waren so zerstritten. Und an einem Sonntag feiern sie das Abendmahl zusammen und dann schenkte Gott das Wunder der Einheit. Und sie lernten einander zu lieben. Warum? Weil sie alle gemeinsam, sie blicken neu auf Jesus, auf sein Opfer am Kreuz und da ist Einheit zu finden. So beginnt jede geistliche Erneuerung mit der Einheit, die Gott schenkt. Aber ich habe mich gefragt, warum wird als erstes der Altar Gottes wieder aufgebaut? Die Juden erkennen, der Grund, dass sie in die Gefangenschaft gehen mussten, ist der Altar, beziehungsweise die Vernachlässigung und die Entweihung des Altars, weil sie auf fremden Altären geopfert haben. Und deshalb richten sie den Altar wieder auf, als Zeichen neuer Hingabe, als Zeichen ungeteilter Anbetung, als Zeichen, Gott, wir haben gesündigt, wir haben uns schuldig gemacht, wir bekennen unsere Schuld. Ab heute wollen wir dir gehorsam sein, wie du es gesagt hast im Buch Mose, so wollen wir es tun. Wir wollen all diese Anweisungen genau befolgen, den Altar wieder aufbauen und Tag und Nacht Opfer bringen. Es geht um die ungeteilte Hingabe und Anbetung. Dafür steht der Altar. Und all diese regelmäßigen Opferzeiten und Feste, die uns befremden, haben auch für uns heute eine Bedeutung. Sie stehen für unser Gebet. Sie stehen für unser Lob und für unser Dank. Und das geschieht nicht nur am Sonntagmorgen im Gottesdienst, sondern das ist Tag, jeden Tag soll das geschehen. Gott wünscht sich, dass wir 24/7 Tag und Nacht, dass wir ihn anbeten, auch im Gebet, im Lob und im Dank. In Offenbarung 5,8 lesen wir, werden unsere Gebete mit Rauchopfer verglichen. Und als er das, als es das Buch nahm, fielen die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten vor dem Lamm nieder. Und sie hatten jede eine Harfe und eine goldene Schale voll Räucherwerk. Das erinnert an diese Opfer im Tempel. Das sind die Gebete der Heiligen. Das sind unsere Opfer. Und manchmal ist es ein Opfer. Es fällt mir schwer zu beten. Aber Opfer bringen kostet immer etwas, oder? Es fällt mir schwer, Gott zu loben und Gott zu danken, wenn es mir schlecht geht. Aber ich bringe Gott ein Opfer. Ob ich Lust darauf habe, ob es mir passt oder nicht, ich bringe ihm meine Opfer. Und die werden gesammelt in goldene Schalen. So wertvoll sind deine Gebete vor Gott. Sag nicht, du hast keine Zeit. Wir haben alle 24 Stunden Zeit. Es ist eine Frage der Hingabe. Wem opferst du auch deine Zeit? Auch im Hebräer 13, 15, kurz nachdem der Schreiber erklärt hat, ein für alle Mal hat Jesus sein eigenes Leben geopfert, sein Blut. Spricht er schon wieder von Opfer? Eigentlich würden wir denken, ja, ein Opfer für eine Mal, also müssen wir heute nicht mehr opfern. Aber er schreibt interessanterweise, wir wollen nicht aufhören, Gott im Namen von Jesus zu loben und ihm zu danken, das sind unsere Opfer, mit denen wir uns zu Gott bekennen. Da müssen wir verstehen, wir bringen Gott nicht mehr Opfer wie im Alten Testament, damit Gott uns vergibt, damit Gott uns annimmt. Nein, sondern aus Dankbarkeit, weil ich erkannt habe, dass Jesus sich geopfert hat für mich, bringe ich ihm mein Lob und Dankopfer. Im Hebräer 9,12 heißt es, Christus opferte auch nicht das Blut von Böcken und Kälbern für unsere Sünden, vielmehr opferte er im Allerheiligsten sein eigenes Blut ein für alle Mal. Damit hat er uns für immer und ewig von unserer Schuld von Gott befreit. Es braucht keine Opfer mehr, damit wir Vergebung und Reinigung empfangen. Das Blut von Jesus ist das endgültige Opfer und wir dürfen es nur noch annehmen. Und wenn du das noch nie getan hast in deinem Leben, komm heute zu Jesus und sag, ich will, dass es auch für mich gilt, dass auch meine Schuld und auch meine Scham zugedeckt wird, reingewaschen, nicht nur zugedeckt. All die Opfer im Alten Testament haben die Schuld nur zugedeckt. Aber das Blut von Jesus reinigt uns von unserer Schuld, wäscht uns von jeder Ungerechtigkeit, von jeder Scham. All die Opfer im Alten Testament waren ein Hinweis auf das perfekte Opferlamm, auf Jesus Christus, das am Kreuz von Golgatha geopfert wurde. Hast du dieses Opfer am Kreuz für dich persönlich schon angenommen? Heute hast du die Gelegenheit dazu. Bitte, Jesus, wasch mich rein. Ich will auch Erneuerung durch dein Blut. Erneuerung, auch persönliche Erneuerung, beginnt mit dem Altar. Auch in meinem Leben habe ich gemerkt, dass die persönliche Erweckung und Erneuerung damit angefangen hat, dass Gott mir aufgezeigt hat, wo überall noch Götzen sind in meinem Leben, wo mein Herz ungeteilt war. Ein Prozess der Buße, der Umkehr. Eine Phase, in der Gott mich lehrte, alles auf dem Altar zu legen. Das hätte ich eigentlich schon längst wissen sollen. Christian hat letzten Sonntag von ihrer Hochzeitspredigt gesprochen und ich habe mich auch an unsere Hochzeitspredigt erinnert. Und als ich in diese Kirche reinkam, da war ich überrascht. Schöne Blumen und Deko, aber auf der Bühne etwas, was gar nicht passte zu einer Hochzeit. Da hat jemand ein Altar gebaut aus dreckigen Steinen und ein Gitter darauf. Und ich dachte, was soll denn das? Wir feiern Hochzeit. Mein Schwiegervater hat diesen Altar gebaut auf der Bühne und hat darüber gepredigt, wer nicht stirbt, bleibt allein. Das war das Thema der Hochzeitspredigung. Ich dachte, ja super. Okay. Ich hätte mir das ein bisschen romantischer gewünscht. Und lange habe ich nicht verstanden, was er damit gemeint hat. Aber vor einiger Zeit hat Gott mir gezeigt, mich gelehrt, was das bedeutet. Das Leben auf dem Altar zu legen. Es geht nicht mehr um mich und um meinen Egoismus und was ich will und was ich mir wünsche. Das verunmöglicht die Beziehung zu meiner Frau. wenn jeder nur an sich denkt. Und es geht darum, sagen, ich lege alles auf dem Altar. Und das ermöglicht eine ganz intime Beziehung. So ist es auch in der Ehe, so ist es auch in der Beziehung zu Gott. Unsere Bereitschaft, uns alles auf dem Altar zu legen, führt zu wahrer Freiheit. Nicht mehr länger lebe ich, sondern Gott, Jesus lebt in mir. Gott sprach dann später zu mir auch durch die Geschichte von Abraham und Isaak, wo Gott seinen Freund Abraham auf die Probe stellte und sagte, nimm ihn und auf diesem Berg Moria geh und opfere ihn für mich. Eine krasse Geschichte. Und wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Das ist das erste Mal in der Bibel, wo das Wort Anbetung vorkommt. Es heißt, 1. Mose 22,5, da sprach Abraham zu seinen Knechten, bleibt ihr hier mit dem Esel, ich aber und der Knabe wollen dorthin gehen und anbeten. Und dann wollen wir wieder zu euch kommen. Was heißt Anbetung? Ein schönes Lied am Sonntagmorgen singen? Ein bisschen stille Zeit machen? Anbetung hat mit dem Altar zu tun, mit der Bereitschaft, mein Liebstes auf dem Altar zu legen, weil Gott mir noch lieber ist. Und das fordert uns enorm heraus. Anbetung ist mehr als ein Lied. Anbetung hat mit diesem Altar zu tun, dass ich bereit bin, Gott über allem zu stellen und ihm alles hinzugeben, was mir wichtiger und lieber ist als Gott. Zwei verliebte Leute sagen einander, ich kann nicht mehr ohne dich leben. Auch schon gehört? Dann hast du ein Problem. Dem sagt man Götzendienst. Wie oft machen wir aus Menschen Götzen? Gibt es jemand oder etwas, wo du sagen kannst, wenn ich das nicht mehr habe, dann kann ich nicht mehr leben? Das ist ein Götze. Es kam ein Prozess in meinem Leben, wo Gott mich führte und mir zeigte, was das bedeutet, alles auf dem Altar zu legen. Auch durch Römer 12,1, wo Paulus sagt, weil Gott uns solches Erbarmen geschenkt hat am Kreuz, Geschwister, weil ihr das erkannt habt, ermahne ich euch nun auch, dass ihr euch mit Leib und Leben Gott als lebendiges und heiliges Opfer zur Verfügung stellt. An solchen Opfern hat er Freude und das ist der wahre Gottesdienst. Gottesdienst ist mehr als Lieder singen, eine schöne Predigt hören, ein bisschen beten und nach Hause gehen. Gottesdienst ist unser ganzes Leben, soll ein Gottesdienst sein. Mein Körper soll ein Gottesdienst sein, ein lebendiges Opfer. Das heißt nicht, das heißt lebendiges Opfer. Und wisst ihr, was das Schwierige ist bei einem lebendigen Opfer? Dass es vom Altar runterkriechen kann, oder? Und dass es darum geht, immer wieder auf dem Altar zu kommen und sagen, nein, ich bleibe hier auf diesem Altar. Und es ist ein schmerzhafter Weg. Und oft führt Gott uns durch Zerbruch, wo wir vieles verlieren, dass wir realisieren, wir haben eigentlich nichts zu verlieren. Und so ist Gott auch einen Weg vom Zerbruch mit mir gegangen, bis ich realisiert habe, alles, was ich noch festhalten will, gehört gar nicht mehr. Wir sind alle mit leeren Händen in dieser Welt gekommen. Ohne Beziehungen. Die haben wir alle empfangen. All das Materielle, auch die Beziehung, alles haben wir im Nachhinein von Gott empfangen. Und da kam der Moment, wo ich sagte, Herr, ich lege alles auf dem Altar. Meine Pläne, meine Agenda, das war das Schwierigste, so meine Agenda auf dem Altar zu legen. Und dann hat er sie auch genommen und enorm durcheinander gebracht. Aber es ist gut, es ist gut. Und oft haben wir die Angst, dann nimmt mir Gott etwas weg und dann komme ich zu kurz. Nein, dann erlebst du das Leben in ganzer Fülle, wo Jesus sagt, ich bin gekommen, dass ihr Leben habt in ganzer Fülle. Und wir klammern uns noch fest an einem Knochen, wie ein Hund an einem alten Knochen, obwohl er ein Fleischstück bekommen könnte. Aus Dankbarkeit, dass Gott sich für uns geopfert hat, durch Jesus, seinen Sohn geopfert hat für uns, will er, dass wir als lebendiges Opfer auf dem Altar gehen. Bist du dazu bereit? Oder willst du noch etwas für dich zurückbehalten? Heute Morgen im Gebet sind mir so ein paar Sachen durch den Kopf gegangen. Puh, meine Kinder, die gehören gar nicht mehr. Meine Frau, sie gehört nicht mehr. Ah, aber zum 40. Geburtstag hätte ich noch einen Traum, was ich machen wollte. Und ah, und diesen Dienst, der mir so lieb geworden ist. Und ah, und das. Na, alles, ich lege alles auf dem Altar. Es gehört eh nichts mehr mir. Es hat nie mehr gehört. Bist du bereit? Was willst du noch zurückbehalten? Wo fällt es dir schwer, das auf dem Altar zu legen? Das ist ein Götze. Wenn wir Wiederherstellung, Erneuerung, Erweckung erleben wollen, dann fängt alles mit diesem Altar an, dass wir uns selber auf dem Altar legen. Auch unsere Finanzen, unser Portemonnaie, unsere Gesundheit, alles. Wirst auch du ganz neu für Gott brennen? Wollt ihr das? Das Feuer Gottes fällt nur aufs Opfer. Ein leerer Altar empfängt kein Feuer. Ich sage es nochmal, das Feuer Gottes fällt nur aufs Opfer. Ein leerer Altar empfängt kein Opfer. Feuer fällt auf unsere Hingabe. Erneuerung beginnt mit diesem Altar, mit der Anbetung. Es ist nicht eine Frage, ob wir opfern, sondern auf welchem Altar opfern wir. Wem opferst du dein Leben, deine Zeit, deine Ressourcen, deine Energie? Du opferst immer. Die Frage ist nur, wem? Wem gehört deine ganze Hingabe? Am Fasten- und Gebetstag vor 2 Wochen hat Rudi uns begleitet in diesem Lied Clear the Stage, reinige die Bühne. Und wir sind auf die Bühne gekommen und wir haben die Bühne gereinigt. Und Gott hat uns Götzen in unserem Leben aufgedeckt. Und wir konnten Buße tun und umkehren und Vergebung bitten. Und ich habe auch realisiert an dem Tag, ich hatte Menschen zu Götzen gemacht. Ich hatte euch zu Götzen gemacht. Wisst ihr wie? Indem es mir sehr wichtig war, was ihr über meine Predigten denkt. Wie ihr auf mich reagiert. Was eure Meinung ist. Es war mir wichtiger, den Menschen zu gefallen, statt Gott zu gefallen. Und da sprach Gott zu mir mit diesem Lied. Anbetung ist mehr als ein Lied. Alles, was ich vor meinem Gott stelle, ist ein Götze. Alles, was ich von ganzem Herzen will, ist ein Götze. Alles, woran ich immer zu denken muss, ist ein Götze. Alles, dem ich meine ganze Liebe gebe, ist ein Götze. Es hat mich so getroffen. Wie sieht es bei dir aus? Was füllt dein ganzes Denken den ganzen Tag? Was liebst du über alles? Was ist deine größte Angst zu verlieren? Dort steckt ein Götze. Und bei mir war es so, dass Gott zu mir gesprochen hat durch Galater 1,10. Rede ich den Menschen nach dem Munde oder geht es mir darum, Gott zu gefallen? Erwarte ich, dass Menschen mir Beifall klatschen, dann würde ich nicht länger Christus dienen, sondern Götzen. Auch das ist Götzendienst. Und ich musste darüber Buße tun und umkehren, Menschen gefallen zu wollen. Wenn ich in Indien unterwegs bin, dort ist es normal, an jeder Straßenecke gibt es ein Altar und die opfern dort Reis und Essen und sogar Geldnoten und eine Butterlampe und weiß ich was. Und die Gläubigen, die Christen in Indien, haben mich gefragt, gell, bei euch gibt es keinen Götzendienst. Das gibt's in der Schweiz nicht. Ich habe ja das Kreuz in der Fahne sogar und das Blut von Jesus drauf. Ich kenne das nicht, Götzendienst. Was würdet ihr sagen? Ich musste sagen, doch. Und da kam ja diese Stelle im Sinn. Tötet daher, was in den verschiedenen Bereichen eures Lebens noch zu dieser Welt gehört. Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, ungezügelte Leidenschaft, böses Verlangen und die Habgier. Habgier ist nichts anderes als Götzendienst. Wegen dieser Dinge bricht Gottes Zorn über die herein, die nicht bereit sind, ihm zu gehorchen. So viel Götzendienst, auch in unserem Land. Habgier ist Götzendienst. Dies ist der Lieblingsgötze der Schweiz. Wisst ihr, woran ich das erkenne? An der Reaktion der Leute, wenn ich darüber rede. Die regen sich sowas von auf und die kommen und sind so aggressiv. Wie kannst du nur sowas sagen? Er hat mein Götze angegriffen. Habgier ist der Lieblingsgötze der Schweiz. Und es kommt die Zeit, und wie die Israeliten den Zorn Gottes zu spüren bekommen haben. Wir haben mit dem gleichen Gott zu tun, der zornig und sagt, hey, ich will meine Liebe zu dir mit niemandem teilen. Und es ist Zeit, dass wir umkehren, bevor Gott eine dermaßen große Finanzkrise auch über die Schweiz kommen lässt, wo wir realisieren, hey, das ist eine falsche Sicherheit, der Mammon. Hey, wenn Gott sich nicht erbarmt, stehen wir vor einem dritten Weltkrieg. Wenn wir schauen, wie es aussieht in dieser Welt, überall Konflikte, es ist kurz vor 12, es ist Zeit aufzuwachen, die Götzen loszuwerden, die Altäre abzureißen und Gott allein anzubeten. Wenn nicht jetzt, dann wann? Worauf wartest du noch? Alles, was ich von ganzem Herzen will, ist ein Götze. Was willst du von ganzem Herzen? Alles, woran ich immer zu denken muss, ist ein Götze. Wie sieht es bei dir aus? Gott will auch dein ungeteiltes Herz, deine reine Anbetung, weil er dich liebt. Er will kein Harem haben. Er will eine Braut und ein Bräutigam. Keine geteilte Liebe. So sehr liebt. Spürst du das Herz? Er will dir nichts wegnehmen, sondern er will dich nur für sich haben, weil er dich so sehr liebt. Paulus schreibt im 1. Korintherbrief etwas, was uns sehr herausgefordert in Bezug auf das Abendmahl. Ihr könnt nicht den Kelch des Herrn trinken und den Kelch der Dämonen. Ihr könnt nicht am Tisch des Herrn teilhaben und am Tisch der Dämonen. Oder wollt ihr den Herrn zu Eifersucht reizen? Sind wir etwa stärker als er? Hinter jedem Götzendienst, hinter jedem fremden Altar, wo Opfer gebracht werden, auch moderne Altäre, stecken Dämonen, sagt Paulus und warnt uns davor. Entscheide dich heute, wem du dienen willst. Entweder oder, beides geht nicht. Wenn wir im Abendmahl anschließend den Tod des Herrn verkünden am Kreuz und uns erinnern an das, was er getan hat und dass er sein Opfer, als Opfer sein Leben vergossen, sein Blut vergossen hat für uns. Und wenn wir im Abendmahl proklamieren seinen Tod und seine Wiederkunft als auferstandenen Herrn und König erwarten und Gemeinschaft mit ihm und miteinander haben, müssen wir uns auch von jedem Götzendienst trennen. Paulus sagt, ihr könnt unmöglich, es ist unmöglich, aus dem Kelch des Herrn und zugleich aus dem Kelch der Dämonen zu trinken. Ihr könnt nicht Gäste am Tisch des Herrn sein und auch noch am Tisch der Dämonen essen. Das geht nicht. Gott will eine radikale Trennung von jedem Götzendienst, bevor du zum Tisch des Herrn kommst. Ansonsten reizen wir Gott zur Eifersucht und bekommen wir seinen Zorn zu spüren. Paulus schreibt seinen Leuten in Korinth, kein Wunder, dass so viele krank sind unter euch. Kein Wunder, dass solche, so einige sogar gestorben sind, weil ihr Gottes Zorn gereizt habt durch Götzendienst. Deshalb nimm das Abendmahl heute nicht, bevor du zuerst alle anderen Altäre in deinem Leben niedergerissen hast und dich vom Götzendienst getrennt hast. Bevor du dein Leben auf dem Altar Gottes gelegt hast, als lebendiges Opfer für ihn. Bitte die Band schon mal nach vorne zu kommen. Wir werden miteinander das Lied singen, Hingabe, Higob. Und während wir dieses Lied singen, lade ich dich ein, einen konkreten Schritt zu machen. Wenn das dein Herzenswunsch ist, all diese Altäre und diese Götzen loszuwerden und dein Leben auf dem Altar Gottes zu legen, manchmal ist es hilfreich, auch mit unserem Körper zu sprechen. Auch unser Körper hat eine Sprache, die Körpersprache. Und dass wir auch mit unserem Körper zeigen, ja, ich will mich auf dem Altar Gottes legen als lebendiges Opfer für ihn. Und wenn du das willst, lade ich dich ein, nach vorne zu kommen oder rechts, links von der Bühne, wo es Platz hat, oder dort, wo du bist, auf die Knie zu gehen. So wie wir gehört haben von Roman, wie sie auf das Wort Gottes reagiert haben. Die sind auf die Knie gegangen, manche haben sich auf den Boden niedergeworfen und haben Gott angebetet. Komm auf die Knie, als Zeichen deiner Hingabe an Gott, als Zeichen, dass du dein Leben auf dem Altar Gottes legst, als lebendiges Opfer für ihn. Willst du Erneuerung, Wiederherstellung in deinem Leben erfahren? Es beginnt alles mit dem Altar, mit der ungeteilten Anbetung. Gib Gott heute dein ungeteiltes Herz. Alles andere ist Theater, alles andere ist Religion. Es reicht nicht, entweder alles oder nichts. Danke für deine große Liebe, Vater. Danke, dass du uns mit niemandem teilen willst. Wir kommen zu dir, so wie wir sind. Wir bitten dich um Vergebung, wo wir auf falschen Altären geopfert haben, wo wir Götzen angebetet haben in unserem Leben. Vergib uns, Herr, vergib uns. Vergib uns, Herr. Danke, dass wir durch Jesus Christus zu dir kommen dürfen, zum Gnadenthron, um Barmherzigkeit zu erlangen. Wir kommen zu dir, Herr, und wir reißen all die fremden Altäre in unserem Leben und in dieser Kirche nieder. Wir entsagen all die Götzen, auch unserer Gesellschaft, dem Humanismus und all den anderen Götzen von Erfolg und Wohlstand. Mammon, mit dem wollen wir nichts mehr zu tun haben, mit dem Mammon. Du bist unser Versorger. Danke für dein Opfer am Kreuz, Jesus Christus. Danke für dein Blut, für dein Leib, gebrochen, geflossen für uns. Wir erneuern heute unseren Bund mit dir, indem wir das Abendmahl nehmen. Reinige unser Herz und vergib unsere geteilten Herzen. Unser Herz soll ungeteilt dir gehören. Ich komme neu zu dir und lege mein Leben auf dem Altar als lebendiges Opfer für dich. Alles, was mir schwerfällt, loszulassen. Bringe ich dir, Herr. Weil du bist der Einzige, ohne den ich nicht leben kann. Alles andere, es geht auch ohne. Aber ohne dich kann ich keine Sekunde leben. Empfang unser Opfer, empfang unser Lob, unser Dank und unser ganzes Leben. Und so wollen wir nach dem trachten, was oben ist, nicht nach dem, was unten ist. Denn wir sind gestorben und unser Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Darum töten wir all die Glieder, die in dieser Welt sind. Unzucht und Unreinheit und böse Lust und Leidenschaft, Habgier und alles, was nicht von dir ist. Wir haben den alten Menschen ausgezogen, den neuen Menschen angezogen mit dir. Deshalb legen wir alles ab, was nicht zum neuen Menschen passt. Erneuere du uns. Wir brauchen Wiederherstellung durch deinen Geist. Wir wollen heute deinen Altar neu errichten in dieser Kirche und in unserem Leben. Wir wollen nur noch dir opfern, unser Lob, unser Dank, unsere Gebete. Danke, dass du unsere Gebete sammelst in goldenen Schalen. Empfang unser Opfer, Herr. Alles ist aus Dankbarkeit, weil du dich für uns geopfert hast. Lass uns miteinander dieses Lied singen.